Deutschlandfunk, Kultur heute.
Theater beim Festival im französischen Avignon. Der 100. Geburtstag des Kunstsammlers Peter Ludwig und seine deutsch-deutsche Kulturdiplomatie. Und der Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt als Fußballfan. Das sind drei Viertel Kultur heute. Michael Köhler begrüßt Sie dazu. Zum ersten Viertel. In politische Bildung und Erinnerung wolle er angesichts seines wachsenden Milieus vergessener Gewissen investieren. Das sagte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer heute bei der Generaldebatte im Reichstag. Mit deutlicher Ansage an Kulturkämpfe von rechts außen nahm er das 1919 in Weimar gegründete Bauhaus, die Kunst-, Design- und Architekturschule von Weltrang, in Schutz. Die AfD Sachsen-Anhalt hatte das Bauhaus als Irrweg der Moderne bezeichnet.
Wer mithin aus dem Milieu der Herzlosen so gerne von deutschem Stolz redet, dem sage ich, was deutschen Stolz auch ausmacht, stolz auf unser Bauhaus zu sein. Darum wird mein Haus das Kulturerbe des Bauhaus in dieser Legislatur mit den Mitteln dieses Haushalts in besonderer Weise pflegen und sichtbar machen.
Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat in der Generaldebatte heute erstmals seinen Etatentwurf für 2025 im Bundestag vorgestellt, Schwerpunkte skizziert dabei. Sein Haushalt soll rund 2,034 Milliarden Euro umfassen. Allein rund 405,5 Millionen Euro sind für den Auslandssender Deutsche Welle reserviert. Olaf Zimmermann, den Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, der Spitzenorganisation der Kulturverbände, habe ich gefragt, ist das ein zufriedenstellender Auftritt des Kulturstaatsministers heute gewesen?
Na, es war zumindest endlich mal ein bisschen etwas Konkretes, also was ich mir schon ein wenig früher gewünscht hätte, aber jetzt ist es raus, also was ihm wichtig ist, wo er sich letztendlich wohl stärker auch einbringen will und was ihm ganz offensichtlich nicht so wichtig ist. Und da, finde ich, hat er jetzt schon einiges gesagt, was er im Bereich der Erinnerungskultur machen will. Natürlich besonders Erinnerung auch an die Shoah, das hat er ja auch schon angedeutet, dass er in die Kulturbauten in Deutschland investieren will. Das ist ja an sich erstmal positiv und gut und richtig, aber das sind auch viele Fragen, die noch offen sind, weil wir nicht wissen, woher das Geld kommen soll. Kommt das aus diesem milliardenschweren Investitionspaket des Bundes oder soll es aus dem doch dann viel kleineren Etat des Kulturstaatsministers selber kommen? Das hätte ja dann auch Auswirkungen wieder auf die anderen kulturellen Bereiche und er hat sich sehr deutlich zur Deutschen Welle geäußert. Also es sind schon das erste Mal, finde ich, klarere Ansagen gemacht worden und das finde ich erstmal gut, weil damit können wir dann auch arbeiten.
Ja, Sie haben von der Tradition gesprochen. Ich will uns das mal kurz im Originalton vorspielen.
Wir werden mit den Haushaltsmitteln deutschlandweit unsere großartigen Kulturorte restaurieren und sie in ihrem Drama und ihrer Schönheit scheinen lassen. Ich plädiere für eine lustvolle Sichtbarmachung kultureller Orte und danke dem Parlament für die Unterstützung an dieser Stelle. Unsere Medienpolitik soll dazu beitragen, dass wir auch in Zukunft medial vorne mitspielen und wir das Feld der Medien nicht amerikanischen und chinesischen Big Techs überlassen. Dazu gehört, dass wir die Filmförderung weiterentwickeln, damit Made in Germany wieder ein Gütesiegel der Filmproduktion wird.
Ja, also ein starker Traditions- und Bewahrungsaspekt. Er sprach vom Restaurieren politischer Bildung gegen das Vergessen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz kam natürlich vor, aber die Kulturstiftungen des Bundes, habe ich kein Wort zugehört. Wenig Avantgardistisches trügt meine Wahrnehmung.
Nee, das glaube ich, das ist auch so. Und wenn man in den Etat selbst hineinschaut, also dort, das hat er ja jetzt nicht ausführlich vorgestellt, sondern hat ja nur Eckpunkte genannt. Es gibt ja Bereiche, wo es auch wirklich weniger Geld gibt. Also Rückführung von Kulturgut, da wird deutlich gespart. Aber auch, selbst bei dem Thema Digitalisierung, wo man das vielleicht gar nicht erwarten würde, wird gespart. Bei der kulturellen Vermittlung wird gespart. Bei der Aufarbeitung Kolonialismus wird gespart. Es gibt Bereiche, wo es auch einen Etataufwuchs gibt und ganz besonders stark im Bereich der Filmförderung. Und er ist eben bisher noch sehr deutlich jemand, der Medienpolitik macht. Und Medienpolitik ist Teil der Kulturpolitik, aber Kulturpolitik ist mehr als Medienpolitik. Und das, hoffe ich, das wird in den nächsten Monaten auch noch deutlicher werden, als das jetzt gerade heute deutlich geworden ist.
Von dem Vorstoß zur Besteuerung amerikanischer Digitalkonzerne, also ein Digitalsoli, da war keine Rede mehr. Da ist er offenbar von der Wirtschaftsministerin zurückgepfiffen worden, oder?
Naja, er hat das ja zumindest so durch die Blume angedeutet, dass er das wichtig findet. Aber es haben ja auch andere Abgeordnete in der Debatte ja auch schon ein paar kritische Worte gefunden. Und besonders die Grünen haben das ja auch problematisiert und haben gesagt, also schauen Sie doch erstmal, dass Sie in Ihrer eigenen Regierung jetzt dafür eine Unterstützung finden. Was mir bei diesem Thema wichtig ist, also ich finde das inhaltlich richtig, dass auch die großen Digitalunternehmen mehr Steuern in Deutschland zahlen. Nur das würde dem Kulturbereich ja gar nicht direkt zugutekommen, weil das wäre ja erstmal eine Abgabe, die dann auch eine Steuer wäre und die würde dann zum Finanzminister laufen. Ich kann mir eine kleinere, aber viel sinnvollere Möglichkeit viel besser vorstellen. Uns würde es nämlich unglaublich helfen, wenn diese Digitalunternehmen endlich mal Künstlersozialabgabe zahlen würden, wenn sie also mit deutschen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten, auch für die Sozialversicherung mit einzahlen würden, weil das würde die Galerien und Verlage und die anderen Kulturunternehmen in Deutschland wirklich entlasten und das wäre auch viel einfacher und viel schneller umzusetzen. Aber davon hat er nicht gesprochen.
Sagt Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, zum Etatentwurf des Kulturstaatsministers Weimar, heute bei der Generaldebatte im Bundestag. Der Brief. Ein Volksstück. So heißt kurzerhand ein Theaterabend beim Festival im südfranzösischen Avignon. Eine Stadtmauer, davor ein Podest, ein Tisch, zwei Stühle, ein Scheinwerfer, zwei Schauspieler, zwei Fahnen. Das reicht für Theater im Außenraum, einen dezentralen Spielort beim Festival in Avignon. Milo Rau, der schweizerische Regisseur, bekannt für sein dokumentarisches Theater und seine Gerichtsdramen, ist auch Direktor der Wiener Festwochen. Er hat den Abend inszeniert. Mit La Lettre hat er eine theatrale Meditation übers Theater geschaffen. Ein Volksstück über Menschenwürde, Geschichte und Herkunft, das bis zum Ende des Festivals noch über die Dörfer der Region ziehen und spielen wird. Aus dem Mauergarten berichtet Eberhard Spring.
Ein kühler Wind rauscht in heftigen Böen durch die Bäume im Espace Baron de Chabert, einem von einer Mauer eingefassten Garten in einem Dorf im Süden von Avignon. Die Zuschauer sitzen auf losen Stühlen, auf dem Rasen, vor ihnen nichts weiter als ein Spielpodest mit einem Tisch, ein paar Scheinwerfern und Lautsprechern. Une pièce commune, ein Volksstück, will La Lettre, der Brief, sein. In ihm begegnen sich der flämische Schauspieler Arne de Trémery und die französische Schauspielerin Olga Mouac. Der eine will hier die Möwe von Anton Tschechow aufführen, die andere in die Rolle der Jeanne d'Arc schlüpfen. Und tatsächlich skizzieren die beiden mit einfachsten theatralen Mitteln Fragmente der jeweiligen Handlung.
Pour sauver la France, c'est pour ça que je suis né.
Ich wurde geboren, um Frankreich zu retten, sagt die Schauspielerin in der Rolle der Jeanne d'Arc. Und als Vertreterin der Kirche hören wir in dieser Befragung aus dem Off zu den vom Winde verwehten Klängen von Arvo Pärt die sanfte Stimme von Isabelle Huppert. Milo Rau bringt verschiedene Motivebenen in dieser vielschichtigen theatralen Skizze zusammen. Da ist zum einen die politische Situation in Südfrankreich, wo der Front National sehr stark ist und vielleicht nicht erfreut darüber, dass ausgerechnet eine schwarze Schauspielerin wie Olga Mouac ihre Volksheldin verkörpern will. Eine andere, tiefer gehende Schicht sind familiäre Motivationen und der Dialog mit der toten Großmutter. Die Verbindung zu den Toten ist ein Hauptanliegen im Theater des Milo Rau.
Ja, cette citation de Heiner Müller.
Es gibt diesen schönen Ausspruch von Heiner Müller, dass das Theater der Dialog mit den Toten ist. Das ist Zentrum dieser Arbeit, wo die beiden Figuren mit ihren Großmüttern in Kontakt treten. Olga Mouac tut das über die Figur der Jeanne d'Arc. Ihre Großmutter war schizophren und ist in ihrem Haus bei lebendigem Leibe verbrannt. Man weiß nicht, ob es ein Selbstmord war, aber bei lebendigem Leibe verbrannte auch Jeanne d'Arc. Was bringt Olga Mouac insgeheim dazu, auf der Theaterbühne aufzutreten? Was Arne de Trémery? Seine Großmutter, die einst im belgischen Hörfunk eine Kultursendung moderierte, träumte zeitlebens davon, in Tschechows Möwe die Nina zu spielen. Sie wird in dieser Aufführung durch die KI vertreten, die aus dem Lautsprecher zu uns spricht. Sendbotschaften aus dem Unterbewusstsein sind die verborgenen Antriebe für das Theaterspiel in der Gegenwart und wie immer in Milo Raus Theater ist reales biografisches Material Ausgangspunkt für die Fabrikation von Fiktionen. Mit viel Humor werden nun Teile der Möwe nachgestellt, wobei Enkel Arne den glücklosen Poeten Konstantin Treplev spielt oder besser szenisch andeutet. Menschen im Publikum werden ausgesucht, um ein paar Sätze von Nebenfiguren der Handlung zu sprechen. Da vollendet eine osteuropäische Zuschauerin wohl auch aus Mühe mit der französischen Aussprache den französischen Satz einfach spontan im russischen Original und schenkt der Aufführung so eine völlig unerwartete weitere Ebene. Dieses Theater spielt mit Bedeutungen zwischen Fiktion und Wirklichkeit. Was ist echt? Was ausgedacht? Was echtes Gefühl? Was nur gespielt? Wenn sich Arne de Tremery mit einem Teppichmesser an die Hand schneidet, wird dies auf die Spitze getrieben. Was echt aussieht, ist ein gut ausgeführter Theatertrick. Aber Großmutters Abschiedsbrief, den er am Ende sichtlich angefasst vorliest, ist historisches Dokument. In Milo Raus' mutwilligem Verwirrspiel kann sich das Gehirn der Zuschauerin und des Zuschauers bei der Fabrikation seiner Vorstellung von Wirklichkeit selbst beobachten und müsste eigentlich erschrecken. Denn es ist allzu leicht bereit, für wirklich zu halten, was nur plausibel aussieht, und für ausgedacht, was an große Tragödien erinnert, wie die realen Geschichten der Großmütter, einer Schauspielerin und eines Schauspielers. Dieses Mitmachtheater geht jetzt über die Dörfer im Umkreis der Festivalstadt und könnte jedes Mal ein bisschen anders ablaufen. Es will eine offene Form sein, ein Volksstück, das an die einfachen Anfänge des Festivals am Ende der 1940er Jahre erinnert.
Eberhard Spreng war das aus Avignon. Museen und Stiftungen in Aachen, Köln, Oberhausen, aber auch Budapest tragen seinen Namen. Peter Ludwig. Und er war nicht nur Unternehmer, Kunstsammler und Mäzen, sondern auch mutiger Erneuerer. Früh hat er schon Pop-Art gesammelt, wurde von Andy Warhol porträtiert. Aber auch eine Büste des Sammler-Ehepaars aus der Hand des umstrittenen Bildhauers Arno Breker stand im Garten des Hauses. Der politische Konzeptkünstler Hans Hake setzte sich mit den Unternehmensverflechtungen Ludwigs kritisch auseinander, schuf 1981 das Werk Pralinenmeister. Zum heutigen 100. Geburtstag erscheint eine Publikation Irene und Peter Ludwig, zeitgenössische Kunst in und aus der DDR. Regina Wirwoll im Gespräch mit Zeitzeugen. Denn Ludwig hat auch so etwas wie deutsch-deutsche Kunst- und Kulturdiplomatie betrieben. Sabine Oelze erinnert.
1977 in Ost-Berlin. Im ehrwürdigen alten Museum eröffnet mitten im Kalten Krieg eine Ausstellung mit Kunst aus dem Westen. Darunter Werke von Pablo Picasso bis hin zu New Yorker Pop-Art-Legenden wie Roy Lichtenstein oder Robert Rauschenberg. Ein Tabubruch in die Wege geleitet vom Aachener Schokoladenfabrikanten Peter Ludwig.
Das war das erste Mal, dass in einem sozialistischen Land jenseits des Eisernen Vorhanges zeitgenössische westliche Kunst im Original gezeigt wurde. Das ist auch an keiner Stelle mehr geschehen. Da war Ludwig wirklich der Einzige.
Regina Wirwoll, einst Mitglied im Kuratorium der Ludwig-Stiftung mit Sitz in Aachen, hat für das Buch Irene und Peter Ludwig – Zeitgenössische Kunst in und aus der DDR 12 Interviews mit ZeitzeugInnen aus Ost- und Westdeutschland geführt. Die ausführlichen Interviews zeigen, Ludwig öffnete Türen, die lange verschlossen schienen. Für den 1925 in Koblenz geborenen Schokoladenfabrikanten, der in den 1950er Jahren über Pablo Picassos Menschenbild promoviert hatte, war Kunst kein Besitz, sondern ein Fenster in die Welt, ein Brückenschlag. Diese Haltung sieht Wirwoll in seiner Biografie begründet.
Er war ja ein Kriegskind. Ist selber noch eingezogen worden, hat den Zusammenbruch erlebt, also kennt das Deutschland als Gesamtes, Herkunft eine bürgerliche Familie, die schon sammelte, Studium der Kunstgeschichte, dann die Irene Monheim von dieser Schokoladendynastie aus Aachen kennengelernt, geheiratet, Geschäftsführer, und diese hatten schon geschäftliche Aktivitäten in der DDR. Und Ludwig hat ein Dauervisum gehabt und fuhr zweimal im Jahr zur Leipziger Messe.
Ab den 1980er Jahren gingen Picasso-Ausstellungen auf Reisen. Etwa die umfangreichen Radierungen Suite Volard oder Suite 347. Sie wurden in Ost-Berlin, Leipzig, Dresden gezeigt. Hans-Jürgen Papies, Kurator der Nationalgalerie, erinnert sich im Buch:
Die Präsentation der Picasso-Werke aus der Sammlung Ludwig war für uns ein Ereignis von internationaler Bedeutung. Sie hat gezeigt, dass Kunst Brücken schlagen kann, selbst in Zeiten politischer Blockaden.
Ludwigs Engagement für ostdeutsche Kunst im Westen war nicht minder spektakulär und auch nicht minder umstritten. Während er im Osten Türen öffnete, traf er im Westen auf Misstrauen und löste mit der DDR-Kunst, die er in der Bundesrepublik präsentieren wollte, hitzige Debatten aus.
Er hat keine Vorurteile gehabt und hat nicht gesagt, das ist Staatskunst, das will ich mir nicht angucken, das ist nur reine Kunst und unabhängige Kunst. Was in Amerika geschieht oder was in Westeuropa geschieht, er hat sich einfach dort hineinversetzt. Aber immer mit dem Blick, alles zu sehen, nicht nur das eine zu sehen, sondern auch das andere zu sehen.
1977 auf der Documenta 6 in Kassel erfolgte ein erster großer Knall. Die DDR war mit mehreren Künstlern vertreten. Für viele im Westen war dies ein Affront. Der Maler Georg Baselitz, selbst aus der DDR stammend, zog öffentlichkeitswirksam die Notbremse. Noch einmal Regina Wirwoll.
1977 auf der Documenta 6 hat ja Georg Baselitz, das ist auch eine Geschichte, die schön im Buch erzählt wird, hat ja der Baselitz eine Woche vor dem Eröffnung der Documenta, als alles schon hing und festgesetzt war, hat er gesagt, ich mache hier jetzt nicht mehr mit, das sind alles schlimme Scheißkünstler, Staatskünstler, ich ziehe meine Arbeiten ab.
Was dann aber nicht passiert ist. Gegen noch so große Kritik verschaffte Peter Ludwig ostdeutschen KünstlerInnen im Westen eine Bühne. Mit Ausstellungen, Ankäufen und sogar einem eigenen Museum in Oberhausen, der Ludwig-Galerie. Rüdiger Küttner vom staatlichen Kunsthandel der DDR betont im Buch, wie wichtig das für die ostdeutschen KünstlerInnen war.
Diese Sichtbarkeit im Westen war für sie von großer Bedeutung, da ihre Arbeiten oft im internationalen Kontext präsentiert wurden, was ihnen Anerkennung verschaffte, die in ihrem eigenen Land nur schwer zu erlangen war.
Der Interviewband erzählt von Peter und seiner Frau Irene als von zwei Menschen, die mit Kunst etwas bewegen wollten. Sie nutzten ihren Einfluss, um Verbindungen zu schaffen, über Grenzen hinweg. Kunst sollte dort wirken, wo Politik nicht weiterkam.
Sabine Oelze zum 100. Geburtstag des Kunstsammlers und Mäzens Peter Ludwig. Friedrich Dürrenmatts Romane und Erzählungen, Kriminalromane zu nennen, ist zutreffend, aber doch ein bisschen zu wenig untertrieben. Das sind ironisch-zynische Gesellschaftsbeschreibungen mit philosophischem Tiefgang. Schuld, Rache, Vergebung, die Last der Geschichte, unüberführbares Unrecht, unauffällige Typen wie der schwerfällig hintergründige Kommissar Berlach, das Milieu kleiner Schweizer Kantonsorte, das ist typisch für seine Literatur. Aber Dürrenmatt war auch ein Fußballfan. Ein Fan seines Heimatvereins im schweizerischen Neuchâtel, wo er bis zu seinem Tod 1990 lebte. Die Dramatik des Spiels gefiel ihm. Und das beobachtete er wie ein Detektiv aus der Ferne. Passend zur Fußball-EM der Frauen zeigt das Centre Dürrenmatt im schweizerischen Neuchâtel, unweit des Stade de la Maladière, eine Ausstellung. Katrin Hondel.
Das eindrücklichste Dokument von Friedrich Dürrenmatts Fußballleidenschaft findet sich nicht in der Ausstellung, sondern draußen. Es ist ein Fernrohr, installiert auf der Museumsterrasse, die früher die private Terrasse des Dramatikers war. Grandiose Aussicht auf das Städtchen Neuchâtel und den See und aufs örtliche Fußballstadion La Maladière. Und da schaute Dürrenmatt mit seinem Fernrohr besonders gern hin, sagt Ausstellungskuratorin Nadine Mürgida.
Von der Terrasse aus hat er wirklich die Spiele in der Maladière gesehen mit dem Teleskop.
Stadionsound inklusive, Friedrich Dürrenmatt beschrieb es im Essay Vallon de l'Ermitage.
Mächtig dröhnt der Aufschrei der Zuschauer zu uns empor, fällt ein Tor. Verliert der Verein, herrscht Totenstille.
Der Verein, das war der FC Neuchâtel Xamax, Schweizer Meister 1987. Für Dürrenmatt ein Grund zu feiern, das Fernsehen war auch dabei.
Mit seiner Frau Charlotte Kerr gehörte Friedrich Dürrenmatt zu den vielen illustren Gästen, die das 75-jährige Vereinsjubiläum und die erste Meisterschaft des Clubs feierten.
Mit Neuchâtel muss man Xamax unterstützen, als Bürger von Neuchâtel.
So grummelte der damals 67-jährige Bürger von Neuchâtel ins Fernsehmikro. Friedrich Dürrenmatt unterstützte Xamax als Mäzen. Wie ernst es ihm mit dem Club war, ist in der Ausstellung zu sehen. In Vitrinen liegen Briefe des Dramatikers an den Vereinspräsidenten, an der Wand hängen Xamax Wimpel und Trikots. Weniger bierernst sind Dürrenmatts Fußballerzeichnungen an der Wand gegenüber, komische Kopffüßlergestalten, eiförmig wie die Bälle, die sie jonglieren.
Sie können vielleicht nicht sagen, dass es ein richtiger Fußballer ist, weil sie haben so eine Eierform, also es sind vielleicht auch des êtres un peu inventés.
Fantasiewesen.
Genau, Fantasiewesen.
Ein neues Kapitel der Kunstgeschichte muss für Dürrenmatts krakelige Fußballbilder sicher nicht geschrieben werden. Interessant ist aber dafür, wie er sich als Autor vom Fußball inspirieren lässt, zu einer bissigen kleinen Parabel über die Geschichte der Schweiz zum Beispiel.
Wäre sie ein Fußballclub, so hieße dieser FC Helvetia. Und weil die Schweiz 1291 gegründet wurde, FC Helvetia 1291.
Dürrenmatt erzählt mehrere Jahrhunderte Helvetia-Clubgeschichte, von historischen Siegen über den FC Habsburg und den FC Burgund, über die Niederlage gegen eine, wie es heißt, französische Profimannschaft 1798 bis zur letzten Weltmeisterschaft, bei der die Nichtteilnahme des FC Helvetia, so heißt es im Text, bloß ein Vorwand schien, Geschäfte zu machen. Dem satirischen Porträt der Schweiz als Fußballverein gab Dürrenmatt den Titel »Das gemästete Kreuz«.
Auf ihren roten Fußballleibchen haben sie ein Zeichen aufgenäht. Es ist ein Kreuz, zusammengesetzt aus 5 Quadraten, als wären 2 Doppelbetten kreuzweise ineinander montiert. Ein heraldischer Horror, ein gemästetes Kreuz, ein weißes Wohlstandskreuz. Ein Kreuz für jene, die so tun, als wären sie Christen, um nicht Christen, als wären sie unabhängig, um nicht frei und als wären sie Fußballspieler, um nicht Fußballspieler sein zu müssen. Die wissen, dass es längst nicht mehr das Kreuz des neuen FC Helvetia 1291, sondern ein Firmenkreuz ist.
Ich glaube, er sieht im Fußball eine gewisse Dramatik und ein Gemeinschaftsgefühl. Das hat ihn wirklich auch interessiert,
sagt die Kuratorin. Aber Fußballfan hin oder her, es gibt bei Dürrenmatt auch kritische Distanz zum Fußball und seinen kollektiven Ritualen. Als Kind, so wird in der Ausstellung erzählt, spielte er selbst noch begeistert Fußball in seinem Heimatdorf im Emmental. Doch dann beendete eine Erkrankung an Kinderlähmung Dürrenmatts Kickerkarriere. Und das literarische Spiel nahm seinen Lauf. In der Komödie Die Frist von 1977 lässt Dürrenmatt 2 Aristokraten über Fußball fachsimpeln. Es ist ein grotesker, ignoranter Männerdialog über das Umschalten von einer, Zitat, heiligen Handlung auf den Fußballplatz.
Der Schiedsrichter und sein Henker, hätte man beinahe gesagt. Katrin Hondl berichtete, die Gedenkstätte Buchenwald hat immer wieder mit Anfeindungen zu kämpfen. Gerade gibt es einen aktuellen Fall. Mehr weiß in den Kulturmeldungen Anna Kohn.
Die Gedenkstätte hatte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine interne Handreichung erstellt, die ihnen helfen sollte, rechtsextreme und antisemitisch konnotierte Codes bei Besucherinnen und Besuchern der Gedenkstätte zu erkennen. Die Anleitung wurde auf Social Media veröffentlicht und löste einen Shitstorm aus. In den Kommentaren werden wir wüst beschimpft, so Gedenkstättendirektor Jens-Christian Wagner, als Genozidleugner, die neuen Nazis, Agenten des Mossad. Auch Gewaltandrohungen seien per Mail eingegangen. Wagner betonte, das Papier sei keine Positionierung zum Nahostkonflikt. Einige Formulierungen müssten tatsächlich überarbeitet werden. Wagner wörtlich: Selbstverständlich ist Kritik an der Politik der aktuellen israelischen Regierung nicht nur legitim, sondern nötig. Mehr dazu können Sie heute Abend ab 23 Uhr von Jens-Christian Wagner selbst hören in der Sendung Fazit bei Deutschlandfunk Kultur. Und natürlich finden Sie das Gespräch auch in der Deutschlandfunk-App. Einer ganz besonderen Mahnerin vor zunehmendem Antisemitismus wird zur Stunde in Berlin gedacht, der im Mai verstorbenen Holocaust-Überlebenden Margot Friedländer. Friedländer gehörte zu den bekanntesten Zeitzeuginnen der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten. Sie wurde in Berlin geboren und als Jüdin in der NS-Zeit in das KZ Theresienstadt verschleppt. Ihre gesamte Familie wurde im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Später emigrierte Friedländer in die USA und kam mit 88 Jahren zurück nach Berlin. Sie besuchte viele Schulen und Veranstaltungen und setzte sich gegen das Vergessen ein. Die Veranstaltung heute findet in der Berliner Philharmonie statt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält die Gedenkrede. Unter den rund 1600 geladenen Gästen sind auch Altkanzler Olaf Scholz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner. Friedländer war am 9. Mai im Alter von 103 Jahren in Berlin gestorben. Er war das Universalgenie der Komik, der Alleskönner und Allesverlacher. Nur langweilen konnte er nicht. So würdigt der Herausgeber des Titanic-Magazin den Zeichner, Maler und Karikaturisten Ernst Kahl. Kahl schuf ein vielseitiges Werk. Malerei auf Leinwand, Aquarelle, Zeichnungen und Cartoons. Auch als Schriftsteller, Musiker und Drehbuchautor war er tätig. 1949 in Schleswig-Holstein geboren, lebte Kahl in Hamburg und Schwabstedt. Seine Werke wurden unter anderem in Pardon, Konkret, Titanic, Die Zeit und der Süddeutschen Zeitung publiziert. Die Grenze zwischen Kunst und Karikatur konnte Karl nicht ernst nehmen. Es wird Zeit, dass das Absurde und Komische Eingang in die Kunst finden, meinte er einmal. Beim Lachen hört die Kunst auf und das ist ein Witz. Nun ist Ernst Karl im Alter von 76 Jahren verstorben.
Die Kulturmeldungen waren das mit Anna Kohn am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute. Michael Köhler bedankt sich für ihr Interesse. Nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Ein Thema natürlich die Generaldebatte im Bundestag. Ihnen einen guten Abend.